Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Bei uns geht es heute um ein Land, das von manchen Politikern gerne dämonisiert wird, den Iran. Der frühere US-Präsident George W. Bush verortete 2002 den Iran zusammen mit dem Irak und Nordkorea auf einer Achse des Bösen. Und der amtierende Chef im Weißen Haus, Donald Trump, erklärt, die Iraner lebten in einem Schurkenstaat. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sagte Trump im September 2017 in Bezug auf die Führung in Teheran:
The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind.
Die iranische Regierung verschleiert eine korrupte Diktatur unter dem Deckmantel einer Demokratie. Sie hat ein reiches Land mit einer reichen Geschichte und Kultur in einen Schurkenstaat verwandelt, der wirtschaftlich erschöpft ist und dessen Hauptexportgüter Gewalt, Blutvergießen und Chaos sind. Wir können nicht zulassen, dass ein mörderisches Regime seine destabilisierenden Aktivitäten fortsetzt mit dem Bau gefährlicher Raketen. Und wir können uns nicht an ein Abkommen halten, wenn es Schutz für den möglichen Aufbau eines Nuklearprogramms bietet. Der Iran-Deal war eines der schlechtesten und einseitigsten Geschäfte, das die Vereinigten Staaten je gemacht haben. Ehrlich gesagt, dieser Deal ist eine Peinlichkeit für die Vereinigten Staaten. Und das letzte Wort dazu ist noch nicht gesprochen. Glauben Sie mir. Soweit US-Präsident Trump vor 2 Jahren. Inzwischen hat er seine Andeutungen von damals konkretisiert. Im Mai letzten Jahres hat Trump das Atomabkommen mit dem Iran einseitig gekündigt. Zugleich betreibt die US-Regierung eine Politik des maximalen Drucks auf Teheran, vor allem mit scharfen Wirtschaftssanktionen und gelegentlich auch mit militärischen Drohungen. So hofft man in Washington, den Iran so weit destabilisieren zu können, dass die dortige Regierung zusammenbricht und Platz macht für ein anderes Regime. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit den Hintergründen der US-Politik gegenüber dem Iran. Es geht um Fragen wie: Warum betreibt Washington den Sturz der Führung in Teheran? Welche Rolle spielen Saudi-Arabien und Israel, die mit den USA faktisch eine Allianz gegen den Iran bilden? Und kann ein Krieg im Nahen und Mittleren Osten, der immer näher zu rücken scheint, noch verhindert werden? Unser Thema heute im Friedensforum: maximaler Druck auf Teheran, wie der Iran in die Knie gezwungen werden soll. Um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir einen Gast ins Studio eingeladen, Clemens Ronnefeld, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes. Willkommen im Friedensforum, Clemens. Ja, erste Frage: Was kann man über den Versöhnungsbund kurz sagen?
1914 gab es in Konstanz am Bodensee eine Konferenz kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Eingeladen waren Leute aus dem kirchlichen Spektrum und die Hoffnung war, dass durch diese 160 Leute, die eingeladen waren aus 17 Staaten, noch einmal ein kräftiges Wort zur Verhinderung des Krieges beschlossen würde. Leider kam die Konferenz zu spät, bereits am ersten Tag kam es zur Kriegserklärung, aber bei der Verabschiedung am Kölner Hauptbahnhof hat sich die britische und die deutsche Delegation versprochen, dass sie nicht aufeinander schießen werden, sondern an diesem Friedensbund festhalten. Vor genau 100 Jahren, 1919, also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges dann, haben 7 Nationen den Internationalen Verbund offiziell gegründet, International Fellowship of Reconciliation, IFOR ist unsere Bezeichnung. 1931 war Dietrich Bonhoeffer Jugendsekretär des Versöhnungsbundes, Dr. Martin Luther King Vorstand im amerikanischen Versöhnungsbund. Wir haben 7 Friedensnobelpreisträgerinnen und Preisträger in unseren Reihen. Merritt Maguire, die in Nordirland für die Aussöhnung zwischen Katholiken und Protestanten gewürdigt wurde in den 80er Jahren. Und unsere große Stärke ist, wir sind aktiv gewaltfrei. Wir glauben, dass es einen dritten Weg gibt zwischen Nichtstun, Passivität und Wegschauen und Gegengewalt. Und dieser dritte Weg heißt, sich einmischen, so wie das King gemacht hat, Gandhi und viele andere, die gezeigt haben, mit Gewaltfreiheit kann man etwas bewegen.
So viel zum Versöhnungsbund. Wir reden ja jetzt heute über den Iran. Welche persönliche Verbindung gibt es denn bei dir zum Iran?
1990 war ich zum ersten Mal in einer Irak-Delegation. Das war 6 Wochen vor dem Golfkrieg 1991. 2005 habe ich dann den Iran besucht mit einer amerikanischen Delegation. Ich war der einzige Europäer mit 15 US-Amerikanerinnen und Amerikanern, darunter auch zwei jüdischen Glaubens, ein Arzt und ein Journalist. Wir wollten gucken, wo ist denn der Feind? Und vielleicht gibt es ja Möglichkeiten des Aufbaus von Brücken, um aus der Zivilgesellschaft heraus einen Beitrag zu leisten, zum Beispiel jetzt auch ganz konkret auf der hohen politischen Ebene etwas zu bewegen. Es sind dann noch mehr als ein Dutzend weitere Reisen des Internationalen Versöhnungsbundes organisiert, vom US-Zweig gefolgt. Und wir haben beispielsweise den Bischof Dr. Bobian besucht, in Esfahan auch den jüdischen Vertreter, den Parlamentsabgeordneten Dr. Moris Mutamed.
Gibt es denn heute noch Kontakte in den Iran?
Ich habe noch bis vor kurzem guten Kontakt gehabt, weil auch eine Freundin gerade aus dem Iran zurückgekommen ist, die just eine Frauengesellschaft gegen Umweltzerstörung besucht hat, die ich auch besucht hatte. Und insofern habe ich da noch immer gute Kontakte.
Jetzt zu unserem Thema, maximaler Druck auf den Iran. Im Mai letzten Jahres hat US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran einseitig gekündigt. Das ist also, ja, das Wahrmachen dieser Andeutung, dieser Ankündigung, die er bei der Rede vor den Vereinten Nationen schon gemacht hat. Er hat also das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt, denn von dem Abkommen hält er nichts. Der schlechteste Deal aller Zeiten, sagt er. Aber das dürfte ja nicht das wirkliche Motiv für die Kündigung sein. Welches Motiv haben die USA denn für den Ausstieg aus dem Atomabkommen?
Zunächst mal möchte ich präzisieren, es waren ja 7 Staaten, die diesen Vertrag unterzeichnet haben, nämlich Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die europäischen wichtigsten, größten, mächtigsten Staaten. Dazu eben die USA, China, Russland und Iran selbst. Es gab keine Ratifizierung anschließend durch Regierungen, sondern man hat diesen Vertrag in die UN, in den UN-Sicherheitsrat eingegeben, der daraufhin auf Grundlage dieses Vertrages die Sanktionen gegen Iran aufgehoben hat. Insofern kann die USA und konnte im letzten Jahr Herr Trump eigentlich nicht einseitig etwas aufkündigen, was ein völkerrechtlicher Beschluss war. Er verstößt damit ganz klar gegen eine UN-Resolution, nämlich des höchsten Gremiums des Sicherheitsrates. Und das scheint mir in der Diskussion zu kurz zu kommen. Ich halte es für wichtig herauszustellen, die USA sind hier auf die Anklagebank zu setzen, weil sie Völkerrecht brechen.
Aber er hat die politische Macht, um zu sagen, mich interessiert dieses Abkommen nicht mehr.
Umso wichtiger wäre, dass die übrigen Staaten dabei bleiben und entsprechend versuchen, die Reste des Abkommens zu retten. Aber zu den Gründen. Ich denke und ich folge auch im Wesentlichen den Argumentationen von Professor Mohsen Masarrat, der vor kurzem noch in Frankfurt bei einem Treffen von Friedensaktiven sehr deutliche Worte gesprochen hat. Er sagt, es geht um die Dominanz der USA. America first ist das Leitwort von Präsident Trump. Er ist wieder umgeben mit Neokonservativen, vor allem voran John Bolton, der schon damals dabei war, als Iran auf die Achse des Bösen gesetzt wurde, nach dem 11. September 2001. Bolton, der schon 2006 Krieg gegen Iran führen wollte, der dann abgesagt wurde. Es gab dann diese kurze Zwischenphase unter Obama. Aber jetzt haben wir die alte neokonservative Politik zurück, die besagt, wir müssen den Dollar als Weltleitwährung retten, wir müssen unsere Dominanz ausbauen. Und das tun sie durch diese Politik, die sie gerade betreiben. Die USA geben nach wie vor ja den allergrößten Teil der Rüstungsausgaben weltweit aus, konkret 3-mal mehr als China, 10 bis 11-mal mehr als Russland. Und mit diesem Druck auf Iran versuchen sie, ein Land, was verbündet ist mit politischen Feinden, in die Knie zu zwingen.
Also es geht darum, einem Regime, was man nicht mag und das der eigenen politischen Linie widerspricht, sozusagen klar die Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, Leute, wenn ihr nicht unserer Linie folgt, dann habt ihr unter Umständen mit Krieg zu rechnen.
Zunächst mal geht es ja auch darum, dass Iran die Haupttankstelle, salopp gesagt, auch für China und Indien ist. China hat noch vor wenigen Wochen erst eine Eisenbahnlinie eingeweiht von China nach Iran und wollte seinen Handel mit Iran verzehnfachen. Auch die chinesische Wirtschaft würde schwer getroffen, wenn die Straße von Hormuz gestoppt würde, blockiert würde. Das heißt, auch das ist sicherlich im Kalkül der USA, hier maximalen Druck aufzubauen, um letztendlich politische Schwergewichte wie China, auch letztendlich die Europäer gefügig zu halten. Es zeigt sich ja, wer trotzdem mit Iran Geschäfte macht, riskiert, vom US-Markt genommen zu werden. Damit spielen die USA ihre wirtschaftspolitische Macht über die Leitwährung US-Dollar aus. Sie machen fernerhin deutlich, dass sie keinerlei Konzessionen machen, wer darf hier Atomkraftwerke betreiben. Das heißt, sie wollen die nukleare Dominanz in der Region zugunsten auch Israels aufrechterhalten und auch letztendlich die energiepolitische, weil sie in der Hand haben wollen, gemäß der Carter-Doktrin von 1980, jedes Land, was Eigeninteressen verfolgt oder gar Zugriff auf diese Region nimmt, wird empfunden von der US-Regierung als eine staatliche Institution, die selber die USA angreifen.
Geht es denn unter Umständen den USA auch wirklich um einen sogenannten Regime Change, also einen Wechsel der Regierung im Iran?
1953 war ich soweit unter Mossadegh, als der die Erdölquellen verstaatlicht hat. Ich glaube, dass heute doch alle wissen, dass man über Wirtschaftssanktionen nicht die Regierung in Iran in die Knie zwingen kann. Ich hüte mich auch davor, von dem Mullah-Regime zu reden, weil das bereits ein Teil der Dämonisierung ist. Ich habe keine Sympathien für die Menschenrechtsverletzungen, für die hohen Zahlen an Hinrichtungen, neben China wohl die höchsten weltweit, für die zahlreichen Folteropfer in Gefängnissen, im ewigen Gefängnis. Aber ich weiß auch und ich habe es kennengelernt, es gibt eine sehr rege zivile Gesellschaft in Iran, Frauenorganisationen, die sich einsetzen für erneuerbare Energien, für Umweltschutz. Shirin Ebadi, Menschenrechtlerinnen, die den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und diese Menschen, die werden sich nicht in die Knie zwingen lassen. Der Iran ist eine 2500-jährige Kulturnation, das betonen sie immer wieder. Das ist auch spürbar mit hohem Bildungsniveau, 82 Millionen Menschen. Ein Land größer als Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien zusammen, das lässt sich nicht einfach in die Knie zwingen.
Also die USA unterliegen da sozusagen einer Fehlkalkulation, wenn sie annehmen, sie könnten einen Regimewechsel herbeiführen, indem sie ja so viel wirtschaftlichen Druck auf das Land machen, dass die Bedingungen dort immer schlechter werden, die Bevölkerung dann gegen die Regierung rebelliert und damit es dann zum Sturz der jetzt noch amtierenden Regierung kommt.
Wir haben Anzeichen. Wir haben derzeit im Iran eine ganz ernste wirtschaftliche Krise. Auch die derzeitige Währung Rial soll jetzt umbenannt werden in Truman. 3 Nullen sollen gestrichen werden aufgrund der galoppierenden Inflation. Der Handel beispielsweise mit Deutschland ist um die Hälfte eingebrochen. Und natürlich leiden die Iranerinnen und Iraner. Es gibt einen Medikamentenmangel, es gibt Anästhesiemangel, Mittel. Das heißt, die Operationen können derzeit in Krankenhäusern nicht durchgeführt werden. Aber die Regierung in Iran macht deutlich, dass das Folgen der Sanktionen sind und verdeckt damit auch zum Teil ihre eigene Misswirtschaft, ihre eigene Korruption und schließt damit die Reihen zusammen. Das heißt, die Aufkündigung des Abkommens hat zu einer Verschärfung der innenpolitischen Situation geführt. Die Hardliner sind im Iran stärker geworden, die moderaten Kräfte schwächer. All das, was man eigentlich nicht wollte, hat man jetzt wieder, nämlich eine Verhärtung der Situation. Und da wird es schwierig, jetzt neue Bewegungen hereinzubringen.
Könnte es nicht sein, dass manche die Verhärtung gerne wollen in Washington, also Herr Bolton beispielsweise, dass die wirklich damit kalkulieren, die Situation im Lande verhärtet sich immer mehr und damit ja, wird auch der Druck auf die Regierung in Teheran immer größer?
Natürlich gibt es bei jedem Krieg Interessen und eines der größten Interessen ist das der US-Militärindustrie. Saudi-Arabien steht mit 67 Milliarden in diesem Jahr, etwa auf der gleichen Stufe wie Russland. Russland ist ja auf Platz 6 der größten Rüstungsausgaben zurückgefallen und belegt damit eines der vorderen Plätze. Die Region nahe Mittlerer Osten ist die Region, wo die USA am allermeisten hinliefern und vor allem nachdem sich das Militär aus Afghanistan im großen Stil zurückgezogen hat. Wir hatten ja auf der Spitze 130.000 amerikanische Soldaten. Es ist viel Material verbraucht worden. Versucht die US-Rüstungsindustrie hier Spannungen aufrechtzuerhalten, um den Feinden Irans möglichst viel zu verkaufen. Das geht natürlich am besten, wenn man Iran als gefährlich darstellen kann. Und dazu schafft man erst den Feind, den man dann braucht, um ihn als Feindbild zu haben und die eigenen Alliierten, sprich vor allem Saudi-Arabien, aber auch andere Staaten der Region, auch Israel auszurüsten.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Maximaler Druck auf Teheran, wie der Iran in die Knie gezwungen werden soll, das ist heute unser Thema. Und wir sprechen darüber mit Clemens Ronnefeld, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes. Vorher ist schon ein Stichwort gefallen, nämlich der Iran als Tankstelle für die westliche Welt. Also der Iran ist einer der wichtigsten Öllieferanten. Dieses Öl wird zu einem großen Teil mit Tankern durch den Persischen Golf und die Straße von Hormuz transportiert. Der Iran hat in den letzten Wochen Tanker aus anderen Ländern festgesetzt. Deswegen sagen die USA, man muss eine westliche Marinemission in Gang setzen in den Persischen Golf zum Schutz der Handelsschifffahrt, wie es heißt. Inzwischen ist diese Mission unter Führung der USA auch schon gestartet. Ist das ein legitimes Vorgehen, Schutz der Handelswege, oder verschärft das die Spannungen in der Region?
Zunächst möchte ich sagen, dass der Iran weniger Tankstelle für die westliche Welt als für die östliche Welt ist. Es gibt Langzeitverträge über 40 Jahre mit China, über mehr als 100 Milliarden US-Dollar, auch mit Indien. Und das sind die größten abhängigen Staaten. Auch Deutschland, die USA oder Großbritannien haben im einstelligen Bereich nur Importe aus Iran. Sie können das selber kompensieren durch andere Lieferbezüge.
Also das heißt, das Öl ist gar nicht so sehr das Interesse beispielsweise der USA oder anderer westlicher Regierungen, wenn es um den Iran geht.
Nein, das sehe ich nicht so. Der Iran hat zwar die drittgrößten vermuteten Erdölreserven, die zweitgrößten Erdgasreserven, aber es geht tatsächlich um die Dominanz, es geht um die US-Leitwährung. Es geht um die Frage, konnte der Iran zum Beispiel die Fehler der US-Politik bezüglich Iraks, als dort der Sunnit Saddam Hussein ja gestürzt wurde und demokratische Wahlen waren, ist ein Schiit an die Macht gekommen. Dadurch hat de facto Iran seine Macht ausgeweitet und die USA versuchen jetzt mit maximalem Druck diesen wachsenden Machtausweitungsbereich Irans einzudämmen.
Gut, Stichwort Marinemission war die
Marinemission. Es gibt kein UN-Mandat für eine solche Mission. Insofern ist es eine reine Willküraktion. Der internationale Verband der Reeder hat davor gewarnt, Kriegsschiffe in diese Zone zu entsenden. Vor wenigen Wochen war in der Süddeutschen Zeitung eine Straße von Hormuz dargestellt, wie viele Schiffe sich gerade im Persischen Golf oder Arabischen Golf, das ist ja eine Frage der Sichtweise, sind ja mehr arabische Staaten Anrainer und nur ein persisches Land, nämlich dominiert von Iran. Und es zeigt sich, es ist eine solche Dichte, dass weitere Schiffe die Situation noch mehr verschärfen würden und natürlich auch Anziehungspunkte wären. Meines Dafürhaltens versucht die US-Regierung hier über eine solche Mission die Europäer in eine Kriegssituation hineinzutreiben. Leidtragende wären hauptsächlich Europäer, die mit weiteren Flüchtlingen zu kämpfen hätten, und das wären wahrscheinlich sehr große Zahlen. Und solange noch Boris Johnson nicht Premier in Großbritannien war, waren die Europäer geschlossener. Theresa May wollte diese amerikanische Aktion nicht unterstützen. Jetzt, wo Boris Johnson auf einen harten Brexit hinausläuft, klammert er sich sehr stark an die Politik von Präsident Trump, um sozusagen damit den Schulterschluss mit der US-Politik zu vollziehen. Ich halte das für eine ganz gefährliche Geschichte, weil damit die Spaltung Europas betrieben wird. Und ich war entsetzt zum Teil über Äußerungen beispielsweise von Heiko Maas, der sich zunächst mal wohlwollend prüfend geäußert hat. Er hat dann ein Gespräch mit Herrn Lavrov gehabt, dem russischen Präsidenten, dem auch bedeutet hat, was das eigentlich heißt, wie stark die Kriegsgefahr damit angeheizt wird. Annegret Kramp-Karrenbauer, neue Verteidigungsministerin, hat ebenfalls sich offen gezeigt für eine deutsche Beteiligung, wobei die Deutschen gar keine Kapazitäten hätten. Aber für mich die wichtigste Person ist im Moment Rolf Mützenich. Die SPD ist unter Rolf Mützenich zu einer Position gekommen, dass sie unter keinen Umständen sich von den USA in einen solchen Krieg hineinziehen lassen möchte. Und deswegen ist das für mich derzeit ein Hoffnungszeichen. Und für mich wäre jetzt wichtig, dass alle friedenspolitischen Kräfte zusammenstehen, um diese Position in der SPD unter Führung von Rolf Mützenich zu unterstützen.
Also der Widerstand in Deutschland und in anderen europäischen Ländern gegenüber einer Marinemission unter Führung der USA scheint relativ groß zu sein. Aber es heißt ja zugleich auch dann in Europa bis hin zu den Grünen bei uns, wir könnten ja schon eine Marinemission schicken, eine sogenannte Beobachtungsmission. Denn also sich unter einer US geführten Mission einzuklinken sozusagen, wäre zu riskant. Das könnte in der Tat zu einem Krieg führen, dass man in einen Krieg hineingezogen wird. Aber man könne ja eine Beobachtungsmission schicken. Und bei der bestehe ja eigentlich keine Eskalationsgefahr, anders als bei der US-geführten. Ist so eine Argumentation nachvollziehbar?
Für mich nicht. Das ist das Glatteis, genau auf den die US-Politik die Europäer locken möchte. Ich war übrigens auch entsetzt über Robert Habeck, der wohl schon im Hinblick auf seine guten Umfragewerte und dass er als künftiger Kanzlerkandidat herbeigeschrieben wird von manchen Zeitungen, gesagt hat, dass er auch sich etwas derartiges durchaus vorstellen könnte. Auch das hat mich entsetzt. Das ist meilenweit entfernt von dem, wofür mal die Anfangsgrüne unter Petra Kelly standen. Ich möchte auf den entscheidenden Punkt zurück, warum diese ganze Diskussion überhaupt losgetreten wurde. Es waren die USA, die Großbritannien gebeten hatten, vor der Küste von Gibraltar einen iranischen Tanker mit 330 Meter Länge gefüllt mit Erdöl aus Iran aufzubringen, die Besatzung festzunehmen und zunächst mal nicht mehr freizulassen. Argumentiert wurde damit, dass Syrien beliefert werden hätte sollen und da Sanktionen gegenüber Syrien verhängt sind, dürfte Iran auch dort nicht liefern. Dazu ist zu sagen, erstens, es ist eine europäische Abmachung, Syrien nicht zu beliefern. Iran ist nicht Teil Europas und hat das Recht, seinen Verbündeten in Syrien zu beliefern. Zweitens, dieser Tanker hat eine Größe, die so groß ist, dass es keinen Hafen in Syrien gibt, wo dieses Schiff hätte anlanden können. Meines Dafürhaltens spricht viel dafür, dass in syrischen Gewässern, also vor der Küste Syriens, wahrscheinlich dieses Öl hätte umgepumpt werden sollen in kleinere Tankschiffe und von dort verteilt an Kunden in Europa das Öl hätte liefern sollen. Dazu ist es nicht gekommen. Das war für mich ein klarer Völkerrechtsbruch, ein Akt der Piraterie, begonnen zunächst mal auf Druck der US-Regierung und Großbritanniens. Daraufhin hat erst Iran reagiert und ein britisches Schiff aufgebracht. Und das ist, wenn man sich ein bisschen in die Mentalität einfühlt, ich war sehr häufig im Orient in 8 Staaten, Kalkulation dahinter war, gebt ihr mein Schiff frei, bekommt ihr das Schiff, was wir gekapert haben sozusagen. Das ist Verhandlungsmasse gewesen. Und das wäre auch der Schritt zur Deeskalation, beide Schiffe in einer Verhandlung freizugeben, weil beide Akte, auch der iranische Akt, ein klarer Völkerrechtsbruch war. Aber das Ganze hat wohl dazu geführt, die USA überhaupt zu verleiten und auf diesen Weg zu bringen. Wir brauchen eine Mission, wir brauchen Kriegsschiffe, wir brauchen Beobachtungsschiffe und am besten alles, um damit letztendlich den Iran zu isolieren, die Europäer auf die Seite der USA zu ziehen, um letztendlich gefügig zu machen und damit die US-Dominanz weiterhin gültig werden zu lassen.
Aber nochmal, eine europäisch geführte sogenannte Beobachtungsmission wäre genauso kritisch wie diese US-geführte?
Meines Dafürhaltens ja, weil auch Beobachtungsschiffe, was sollen die dort beobachten? Die Dichte ist bereits jetzt in einem Maße, dass Reeder sagen, wir sind froh um jedes Schiff, was dort nicht zusätzlich fährt, weil mit jedem Schiff, was dort noch auftaucht, die Gefahr von Zusammenstößen steigt. Viel wichtiger wäre es hat Signale gegeben von Seiten des Irans, dass dort Schnellboote, auf denen beispielsweise Raketen stationiert waren, dass die demonstrativ entfernt wurden, um Signale zu senden. Wir haben also nicht vor, diese wichtigste Öl-Wasserstraße der Welt, 40% des Welterdölhandels fließen durch diese Meerenge, zu schließen und damit eine Weltwirtschaftskrise, eine Rezession auszulösen. Auf solche Signale gilt es einzuwirken, aber nicht noch mehr Kriegsschiffe, noch mehr Beobachtungsschiffe.
Im Zusammenhang mit der Marinemission wird ja ganz offen mit wirtschaftlichen Interessen argumentiert. Ich habe es vorher schon angedeutet, Schutz der Handelswege. Schließlich sei man auf den Schutz oder die Sicherheit dieser Handelswege angewiesen, heißt es. Erleben wir da eine Wiederauflage der Kanonenbootpolitik früherer Tage?
Nun, 1914 hatten wir das Wort vom Platz an der Sonne, wo Deutschland bei den Kolonialländern mit dabei sein wollte. Wir haben seit 1992 die verteidigungspolitischen Richtlinien, wo drin steht, dass der Schutz und die Sicherung von Rohstoffen auch deutsche Interessen sind. Wir haben es in den verteidigungspolitischen Richtlinien aktuell stehen. Horst Köhler, ich möchte erinnern, ist zurückgetreten, nachdem er sich missinterpretiert fühlte, nachdem er genau das sagte, dass in Afghanistan deutsche Soldaten auch für Wirtschaftsinteressen Deutschlands stationiert seien. Ich sehe das mit sehr großer Sorge und das Wichtigste wäre, erneuerbare Energien auszubauen, sich unabhängig zu machen, damit nicht noch ein neuer Krieg um Öl oder um solche Interessen wie Dominanz der US-Leitwährung geführt werden.
Nochmal zurück zum Atomabkommen, über das wir am Anfang dieser Sendung schon gesprochen haben. Der Iran hat sich ja bis vor kurzem streng an das Abkommen gehalten. Jetzt aber hat die iranische Regierung angekündigt, dass man sich nicht mehr an alle Bestimmungen gebunden fühlt. Damit waren vor allem zwei Dinge gemeint. Die Obergrenze für angereichertes Uran und der Grad der Anreicherung von Uran sollen nicht mehr beachtet werden, so wie es im Abkommen steht. Was bedeutet es, wenn der Iran die Obergrenzen bei der Menge und beim Grad der Anreicherung von Uran überschreitet? Ist das nur Taktik, um den Westen unter Druck zu setzen, oder besteht die Gefahr, dass der Iran tatsächlich in Richtung Atombombe marschiert?
Der Iran geht diese Schritte in bewusster Kalkulation und er macht das auch offen, um die Europäer zu zwingen. Bewegt euch, seht zu, dass ihr in die Pötte kommt mit INSTEX, einem Abkommen, mit dem Geschäfte mit Iran getätigt werden könnten, um damit ein Stück weit die Verluste aufzufangen, die im Moment Iran wirtschaftlich hat. 3,67%, das hat Iran jetzt angereichert. Das reicht noch lange nicht, um eine Atombombe zu bauen. Die ersten 20% sind die wichtigsten, die größten Schritte. Das dauert sehr lange, danach geht es relativ schnell.
20% Anreicherungsgrad von Uran.
20% Anreicherungsgrad von Uran. Die internationale Atomenergiebehörde in Wien hat seit 2015 jedes Vierteljahr, also insgesamt 12 jetzt, detaillierte Berichte herausgegeben. Und bis zum letzten hat sie Iran immer wieder bestätigt, es wurden alle Abkommenspunkte von 2015 eingehalten. Beispielsweise der Schwerwasserreaktor, mit dem man zur Plutoniumbombe hätte kommen können, der wurde inzwischen mit Beton verfüllt. Das kann man nicht einfach rückgängig machen. In Fordo wurden Hochleistungszentrifugen deinstalliert. All das hat Iran gemacht, in der Hoffnung, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Und lange Zeit sah das ja auch so aus. Jetzt hat Iran sich entschlossen, was bleibt ihm anders übrig, den Druck auf die Europäer zu erhöhen, auch auf China und Russland, damit dieses Abkommen, was für die Wirtschaftsbasis Irans grundlegend ist, erhalten bleiben kann.
Dem Iran wird ja immer vorgeworfen, vor allem von den USA, dass er Terroristen unterstützt und dass er die Region destabilisiert, um seinen eigenen Machtbereich auszudehnen. Mit Terroristen sind hauptsächlich die Kämpfer der Hisbollah-Miliz gemeint, die Israel bedroht. Und der Vorwurf, dass der Iran seinen Machtbereich ausweiten will, gründet darauf, dass er in die Kriege in Syrien und im Jemen eingreift. In Syrien unterstützen iranische Kämpfer die Truppen von Präsident Assad und im Jemen werden die Houthi-Rebellen von iranischen Militärs beraten. Muss sich also Teheran nicht auch den Vorwurf gefallen lassen, wie andere Mächte militärisch gestützte Machtpolitik zu betreiben?
Das tut Iran zweifellos, aber in erster Linie sehe ich, dass Iran die Fehler der amerikanischen Außenpolitik zu seinen Gunsten ausnutzt, ohne ganz stark selbst aktiv geworden zu sein. Als 2003 Saddam Hussein gestürzt wurde, kam mit Herrn Maliki ein schiitischer Ministerpräsident an die Macht. Im Irak sind knapp über 60% der Menschen Schiiten. Und es war klar, dass bei Einführung der Demokratie dort ein Schiit die Regierungsgeschäfte übernehmen würde. Der hatte dann die lange Jahre unter drückenden Sunniten so an den Rand gedrängt, dass diese in die Arme des IS gelaufen waren. Wir haben seitdem eine enge Kooperation zwischen Iran und Irak gehabt. Das ist spürbar auch im Wirtschaftsbereich. Also die Stadt Basra im Süden Iraks wird energiepolitisch von Iran versorgt. Es gibt enge Kooperationen auf vielen Feldern. Und auch mit den Alawiten in Syrien gibt es eine enge Kooperation. Das heißt mit der Regierung in Damaskus bis eben hin zur Hisbollah, die ganz stark ist im Libanon, auch in der Regierung. Und dieser wachsende schiitische Halbmond, der hat vor allem die USA, aber auch Saudi-Arabien auf den Plan gerufen, dort als Regionalmacht, also aus der Sicht jetzt Saudi-Arabiens, auch ganz stark die Kräfte zu unterstützen, die Bashar al-Assad stürzen wollten. Saudi-Arabien hat ein ganz starkes Interesse, auch deswegen, weil es in Konkurrenz zu Iran steht. Seit 1979 gibt es hier eine Verschärfung der Situation. Und zwar seit Ayatollah Khomeini das Prinzip des obersten Rechtsgelehrten eingeführt hat und sagt, ich bin quasi Stellvertreter des Erlösers, des Mahdi, der kommen wird am Ende der Zeit und damit letztendlich Saudi-Arabien als die Hüter der heiligen Städte Mekka und Medina herausgefordert hat. Mir scheint jetzt eine Situation allerdings zu sein, der Krieg wurde gewonnen von Russland, Iran und der Hisbollah. Die westlichen Staaten wollen diesen Sieg in Syrien, der Gegner, nicht einfach hinnehmen. Iran möchte sich gerne mit Militärbasen festsetzen und die israelische Regierung hat in den letzten Wochen, Monaten, man kann auch sagen Jahren, Tausende von Angriffen auf vermutete und tatsächliche iranische Stellungen geflogen.
Erst letzte Woche wieder.
Wir haben im Moment schärfste Spannung zwischen Israel und Libanon, nachdem vor wenigen Tagen zunächst mal Israel zwei Drohnen nach Libanon geschickt hatte, die bewaffnet waren mit Sprengstoff. Hier sollte eine Firma, eine Fabrik in Libanon in die Luft gejagt werden, die Präzisionsraketen herstellt. Wir haben jetzt vorgestern gerade erlebt, die Eskalation, dass von Seiten der Hisbollah Raketen nach Israel geschossen wurde und es vermutlich Verletzte gegeben hat in einem grenznahen Dorf. Die israelischen Soldaten hatten am letzten Wochenende Ausgangsverbot. Die Truppen sind bis 5 Kilometer an der Grenze. Noch letzten Weihnachten ist ein Hisbollah-Tunnel im Grenzgebiet entdeckt worden und dann gesprengt worden. Das heißt, es steht auf Messers Schneide. Nasrallah, der Chef der Hisbollah, sprach von einer Kriegserklärung angesichts der Drohnen, die dann zerstört wurden über Libanon. Und wir sind 2 Wochen vor den Wahlen in Israel. Und die Gefahr ist groß, dass Präsident Netanyahu über eine Aktion der Stärke in den nächsten 2 Wochen seine Wahlchancen erhöht. Es ist keineswegs ausgemacht, dass er der deutliche Sieger wird. Wir haben schon einmal 1981 die Situation gehabt, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Begin weit abgeschlagen in Umfragen war, nachdem er die Anlagen im Irak, den Reaktor Osirak, angegriffen hatte, schnellten in kürzester Zeit aufgrund dieser Stärkedemonstration seine Umfragen in die Höhe und er hat noch die Wahl im letzten Moment gewonnen.
Nun sagt Netanyahu ja und viele andere in Israel sagen das auch, der Iran ist eine Bedrohung für uns und es gab ja auch schon einiges an israelfeindlicher Rhetorik von führenden Vertretern des Iran, da war davon die Rede, dass man Israel auslöschen müsste. Kann man das jetzt einfach unter Rhetorik abbuchen, Rhetorik des Iran, oder gibt es wirklich eine massive Bedrohung Israels durch den Iran, wie es Netanyahu zum Beispiel sagt und andere?
Lange Zeit hatten Israel und Iran sehr gute Beziehungen, vor allem unter dem Schah. Der Geheimdienst SAVAK wurde auch vom Mossad Geheimdienst mit aufgebaut, ausgerüstet. Es gab einen regen Rüstungsaustausch hin und her. Das änderte sich erst seit 1979. Das war die Rede des damaligen Präsidenten Ahmadinejad am Jerusalem-Tag, wo es 2 Jahre gedauert hat, bis 2008 die Wissenschaftlerin, Professorin Dr. Katayon Amipour gesagt hat, es handelte sich um einen Übersetzungsfehler. Es war ein intransitives Verb aus einem Zitat. Damals sagte Ahmadinejad in dieser berühmten Rede, wir haben gesehen, dass der Schah von Persien weggekommen ist und so ist es geschehen. Wir haben gesehen, dass Saddam Hussein eines Tages nicht mehr da sein wird und so ist es geschehen. Und wir werden eines Tages sehen, dass das Regime, das Jerusalem besetzt hält, aus den Seiten der Geschichte verschwinden wird. Das war ein intransitives persisches Verb. Relativ eindeutig, damit war nicht gesagt, wer das macht und wie das passiert, nur dass diese Besatzung irgendwann enden wird. Ahmadinejad hat diese Fehlübersetzung bewusst offenbar nicht klargestellt, weil das seinen Ruf innenpolitisch noch mehr genutzt hat als Hardliner, als jemand, der Israel die Stirn bietet. Er hat diese Rhetorik, diese anti-israelische Rhetorik genutzt, um innenpolitisch Stimmung zu machen, Leute hinter sich zu scharen, aber in dieser Rede, die dann immer wieder neu vervielfältigt wurde, war das Wort nicht von der Auslöschung. Es gab spätere Aussagen von anderen Politikern auch, aber ich finde wichtig, diese Übersetzung auch nochmal zu erinnern, nachzulesen, noch immer in der Süddeutschen Zeitung, ein Übersetzungsfehler macht Weltpolitik.
Ahmadinejad ist als Politiker sozusagen Geschichte. Aber wie ist es heute mit der Führung in Teheran? Welches Verhältnis hat die zu Israel?
Zunächst einmal beherbergt Iran die größte jüdische Gemeinde, die es noch überhaupt im Orient gibt. Das sind über 30.000 Menschen jüdischen Glaubens. Es gibt in Teheran noch 12 Synagogen, 12 davon, in denen auch Schabbat und Gottesdienste gefeiert werden. Ich hatte selbst die Gelegenheit, auch an einem solchen Gottesdienst teilzunehmen und mit Dr. Maurice Mohtamed zu sprechen. Er hat damals als Parlamentsabgeordneter und Vertreter der jüdischen Gemeinden einen sehr geharnischten Brief an Präsident Ahmadinejad geschrieben, in dem er sagt, dass diese Israel-Hasstiraden die Gefühle von Menschen jüdischen Glaubens stark verletzen. Was mich aber auch überrascht hat, in den jüdischen Kindergärten und Schulen ist es so, dass diese aus dem Staatshaushalt der Islamischen Republik Iran bezahlt werden, genauso übrigens wie die christlichen Schulen, Kindergärten. Und dass er uns auch sagte, auch jüdische Männer müssen in den iranischen Streitkräften 2 Jahre Dienst tun, werden aber nach seiner Intervention und Anregung heimatnah stationiert, damit sie Zugang zu koscherem Essen und Synagogengottesdiensten haben. Unter dem Strich, es gab immer wieder Außenminister Irans, die gesagt haben, wenn sich Israel und Palästina auf eine Zwei-Staaten-Lösung einigen, dann soll das ihnen recht sein. Das war eine indirekte Anerkennung auch des Staates Israel, sofern man von dieser Zwei-Staaten-Lösungsidee ausgegangen ist. Leider ist die Geschichte anders weitergegangen und im Moment sehe ich nicht, dass es zu einem solchen Ausgleich auf Grundlage eines Zwei-Staaten-Abkommens kommen könnte.
Das war Israel sozusagen als einer der Hauptgegner von Iran. Jetzt gibt es einen zweiten Hauptgegner in der Region, das ist Saudi-Arabien. Dort gibt es auch martialische Rhetorik. Der faktische Machthaber in Saudi-Arabien, Prinz Mohammed bin Salman, sagt zum Beispiel, Zitat, wir warten nicht, bis es in Saudi-Arabien zur Schlacht kommt. Wir werden alles dafür tun, damit die Schlacht im Iran stattfindet, nicht in Saudi-Arabien. Welche Hintergründe hat denn die Konfrontation zwischen Saudi-Arabien und dem Iran? Geht es da nur darum, dass in den beiden Staaten unterschiedliche Richtungen des Islam das Sagen haben? In Saudi-Arabien die Sunniten und im Iran die Schiiten?
Die Religion, hier der Hauptgegensatz zwischen Schiiten und Sunniten, wird instrumentalisiert zum Machtaustrag. Es gibt Verwerfungen, die reichen zurück bis in das Jahr 680, als Hussein mit seinen Getreuen hingemorchelt wurde. Er war sozusagen die Partei Alis, deswegen Schia heißt Partei, Partei Alis. Die Schiiten sind der Ansicht, dass nur Menschen, die in der Tradition, in der Familientradition des Propheten stehen können, den Koran auslegen und auch Vorsteher des Islam sein können. Sunna heißt Lehre, die Sunniten verneinen das. Sie sagen, es muss nicht einer sein, der Familienangehöriger des Propheten war. Entscheidend erscheint mir zu sein, dass es immer wieder Rivalitäten gegeben hat, dass noch vor 150 Jahren saudische Horden beispielsweise nach Irak eingefallen sind und dort Heiligtümer der Schiiten zerstört haben, auf Kamelkarawanen dann Gold und Schmuck, Edelsteine abtransportiert haben. Michael Lüders schreibt in seinen Büchern, im Iran wird Schach gespielt, in Saudi-Arabien Monopoly. Saudi-Arabien ist das Land, was die engsten politischen Beziehungen auch zu den USA hat. Das reicht zurück bis auf das Ende des Zweiten Weltkrieges, als 1945 auf einem Kriegsschiff Theodore Roosevelt und König Saud sich versprochen haben, wir, die Saudis, wir liefern euch Öl. Dafür hilft uns die USA über Rüstungsimporte nach Saudi-Arabien, uns an der Macht zu halten. Damit war klar, aus Sicht Irans ist die USA der große Satan, der die Demokratie 1953 beseitigt hat, der den Schah damals nicht ausliefern wollte, warum es zur Geiselnahme kam, eine Demütigung, die Iran den US-Angehörigen damals in der Botschaft angetan hatte. Iran wartet noch heute auf eine Entschuldigung für den Abschuss eines iranischen Airbus, voll besetzt mit 300 Menschen. Zivilisten, die 1988 ums Leben kamen, als der US-Kreuzer Vincennes eine Rakete nach oben schoss. Auf der anderen Seite wartet USA auf eine Entschuldigung Irans als für den Tod von 241 US-Marines in Beirut, die 1983 dort in die Luft gejagt wurden, mutmaßlich mit Unterstützung auch Irans im Libanon. Lange Ketten von Dingen, die in der Geschichte eine große Rolle spielen und wo man sich aufeinander zubewegen müsste, Aussprache bräuchte. Es gab zarte Versuche, Madeleine Albright hat es mal versucht, sich zu entschuldigen für die Beseitigung der Demokratie. Auch Obama hat in seiner berühmten Kairo-Rede gesagt, er möchte ein neues Kapitel aufschlagen. Leider sind wir im Moment unter Bolton und Trump und auf einem nicht guten Weg, was das betrifft.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute heißt Maximaler Druck auf Teheran, wie der Iran in die Knie gezwungen werden soll. Unser Gast im Studio ist Clemens Ronnefeld, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes. Das Gespräch mit ihm geht in die letzte Runde und ich möchte es eröffnen mit einer Frage nach den möglichen Folgen eines Krieges, der da im Nahen und Mittleren Osten möglich zu sein scheint, sage ich jetzt mal. Welche Auswirkungen hätte das denn auf den Iran und die Nachbarstaaten im Nahen und Mittleren Osten, wenn es zu einem Krieg käme?
Ich war dieses Jahr auf dem Kirchentag gewesen und habe dort einen Vortrag von Volker Perthes zugehört, der auf einem großen Podium sprach und sagte, in dieser Region sind sehr viele Männer mit einem viel zu großen Ego unterwegs. Und er nannte da ausdrücklich eben Mohammed bin Salman, Trump, Erdogan und einige andere. Seine Einschätzung war, dass das Kriegsrisiko so hoch ist wie noch nie und dass einige der Politiker glauben, mit der maximalen Eskalation spielen zu können und die Situation im Griff zu haben. Und er sagt, es genügt ein Funke und sie haben die Situation eben nicht mehr im Griff. Und es kommen Dinge in Gange, die offenbar möglicherweise gar niemand gewollt hat, aber die dann zu einer Kettenreaktion führen. Und das hat er für das gefährlichste gehalten. Volker Perthes ist sozusagen Berater der Bundesregierung, Direktor von Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und einer der besten Nahostexperten, was das internationale Establishment betrifft. Die Auswirkungen wären, wenn tatsächlich einige Tanker in der Straße von Hormuz liegen würden und damit die Straße blockieren könnten. Das ist im Bereich des Möglichen durch einige Raketen, über die Iran verfügt. Das würde bedeuten, dass 40% des Erdölflusses zum Erliegen käme, auch größere Mengen des Erdgases. Iran exportiert auch große Mengen auf Schiffen an Erdgas. Es gäbe eine Wirtschaftsrezession. Viele Staaten, vor allem in Ostasien, wären betroffen. Und salopp gesagt würden China, Indien und einige andere Staaten nicht zuschauen, wie ihnen die Tankstelle Iran geschlossen würde. Das heißt, das ist durchaus ein Konflikt, der weit über die Region hinaus Folgen haben würde. Auch die Situation in der Türkei, eigentlich überall dort, wo Muslime leben, würde angeheizt werden. Die schiitisch-sunnitische Konfliktachse würde noch weiter vertieft werden. Wir haben ja auch die Situation in der Türkei, dass jetzt Präsident Erdogan russische Abwehrraketen S-400 gekauft hat und dafür verzichtet auf die Lieferung von amerikanischen Kampfflugzeugen F-35. Das heißt, er hat schon ein Stück die Nase im Wind, dass die Macht wohl der USA in der Region kleiner werden. Ich erinnere mich noch an ein Buch von Emmanuel Todd, Weltmacht USA, ein Nachruf, das er bereits 2002 geschrieben hat. Ich glaube, dass ein Iran-Angriff die Dominanz der USA noch schneller zu einem Ende bringen würde, weil die Kosten so gewaltig wären. Man hat es ja auch gesehen im Irak und in Afghanistan. Das Bilanzdefizit der USA ist enorm gestiegen. Die Verschuldung der USA von 6 Billionen Dollar 2001 auf über 17 Billionen geklettert. Und der größte Löwenanteil waren die beiden verlorenen Kriege im Irak und Afghanistan. Das heißt, auch die USA können sich eigentlich ökonomisch einen weiteren Krieg nicht leisten. Der Iran, ich sagte es bereits, ist ein Riesenland. Wenn die Atomanlagen bombardiert würden, gäbe es viele Tote, vor allem in Isfahan, wo die Atomanlage, die Anreicherungsanlage in einem städtischen Gebiet ist, nah bei der Stadt. Andere Fordos sind in einem Bergmassiv, unterirdisch verbunkert. Dort gäbe es weniger zivile Tote, aber große Zerstörung. Aber sicherlich würde dann Iran seine verbündeten Truppen im Irak aufhetzen auf die dortigen US-stationierten Soldaten. Das heißt, der Krieg würde ausgreifen auf das Nachbarland Irak und er würde auch wahrscheinlich die Hisbollah und den Libanon und Israel erfassen, weil es schwer vorstellbar ist, dass in einer solchen Frage, wo es um alles oder nichts geht, die Hisbollah dann mit ihrem großen Raketenarsenal, was sie hat, hinter dem Berg halten würde. Ich möchte betonen, die Hisbollah ist nicht Befehlsempfänger aus Teheran. Sie hat eine eigene Agenda, aber sie würde zumindest unter starken Druck geraten.
Unabsehbare Folgen also, wenn es wirklich zum Krieg kommt, um ihn zu verhindern, wäre es ja vielleicht notwendig oder sinnvoll zu verhandeln. Im Iran gibt es Kräfte, die Verhandlungen vor allem mit den USA vollkommen ablehnen. Es gibt aber auch politische Kräfte, die sich solche Verhandlungen durchaus vorstellen können. Auch in letzter Zeit haben führende Vertreter des Iran verschiedentlich erklärt, dass man bereit ist zu Gesprächen mit den USA. Welche Vorbedingungen müssten denn aus der Sicht des Iran für solche Gespräche erfüllt sein?
Es war ja sehr überraschend, dass der iranische Außenminister Sharif nach Biarritz geflogen ist. Er hat aber auch deutlich gemacht, für direkte Verhandlungen zwischen Präsident Rouhani und Präsident Trump wären die Beendigung der Sanktionen die Voraussetzung. Das hat wiederum Präsident Trump verneint. Beide müssen sich vor ihren Hardliner-Lagern natürlich auch rechtfertigen. Präsident Rouhani wird sicherlich nicht zu einem solchen Treffen fahren, ohne vorher das grüne Licht von Ali Khamenei, der für die Außenpolitik zuständig ist, einzuholen, der oberste geistliche Führer, der sich die Außenpolitik in eigenen Händen behält. Der Außenminister Sharif hat im Guardian auch gesagt, dass er sich durchaus Verhandlungen vorstellen kann. Aus US-Sicht wären das Verhandlungen über die Begrenzung von Raketenpotenzialen. Präsident Macron, der ja vorher mit allen Beteiligten auch gesprochen hat, hat vorgeschlagen, dass der Iran wieder zur vollständigen Einhaltung des Abkommens zurückkehrt, also nicht mehr auf 3,67% anreichert und dafür die Sanktionen wieder fallen gelassen werden, die jetzt nochmal verschärft wurden in den letzten Wochen. Das wäre ein möglicher Weg. Ich würde anfangen mit der Freilassung der beiden Besatzungen von den Tankern und der Freigabe auch der Schiffe. Was es bräuchte, wäre eine Begrenzung der Raketenpotenziale und Reichweiten, dass beispielsweise Mittelstreckenraketen aus Israel und Iran sich gegenseitig nicht treffen könnten. Das ist die
oder
große,
das Gebiet des anderen.
Das Gebiet des anderen. Begrenzung der Reichweiten von Raketen bis hin zu einer Nulllösung. Es gab bereits 1991 nach dem Ende des Irakkrieges eine UNO-Resolution, die mehrfach von einer ABC-waffenfreien Zone gesprochen hat, die Resolution 687, zu der ist es leider bis heute nicht gekommen. Auch das würde ich mir wünschen, eine Zone frei von Massenvernichtungswaffen. Dazu müssten aber alle Beteiligten bereit sein.
Ja, Stichwort bereit sein zum Gespräch. Macron hat ja angeregt, dass es zum Beispiel ein Treffen geben könnte zwischen Trump und Rouhani. Jetzt hat Trump erklärt, er kann sich so ein Treffen vorstellen, wenn die Bedingungen richtig sind, wie er sagt. Ist es denn für die Führung in Teheran vorstellbar, mit Trump sich an einen Tisch zu setzen nach den schlechten Erfahrungen? Denn Trump hat ja schließlich das Atomabkommen verlassen.
Zunächst sind die ersten Äußerungen darauf eher negativ. Und ich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass ein solches direkten Treffen stattfindet. Was aber wohl jetzt schon auch hinter den Kulissen ist, dass es indirekte Gespräche auf niedrigerer Ebene gegeben hat, um das Schlimmste zu verhindern. Ich glaube, dass auch als Spitz auf Knopf stand und Präsident Trump ja einen bereits erteilten Befehl nochmal zurückgeholt hat, es letztendlich die US-Militärs waren, die die Kohlen aus dem Feuer geholt haben, weil sie genau gewusst hätten, was das bedeutet für die Region. Der Funke, der die ganze Region in Brand setzt. Ich würde es für wünschenswert halten, wenn die europäische Politik stärker auftreten würde. Sie hat gezeigt, durch die Durchsetzung des Abkommens, dass sie sich durchaus auch gegenüber den USA emanzipieren kann. Und diese Emanzipation wäre jetzt auch wieder gefragt. Ich fände es auch deeskalierend, wenn die Bundesregierung ganz deutlich machen würde, dass sie im Falle einer Eskalation dem US-Militär beispielsweise keine Genehmigung für Überflugrechte gewährt, dass sie nicht Ramstein als Drehscheibe benutzen lassen würde, um dort Kriegsbomber starten zu lassen, wie das im Irakkrieg der Fall war, dass auch die Drohnen-Relaisstation in Ramstein nicht benutzt wird, wie jetzt wieder für Provokationen im Libanon oder auch im Iran. Ich halte überhaupt die ganze Drohnenproblematik für eine der größten, weil es sehr einfach wird, man gefährdet keine Menschenleben macht maximalen Schaden bei der Gegenseite und erhöht damit das Risiko einer Eskalation.
Ja, das war unser Gespräch zum Thema maximaler Druck auf Teheran, wie der Iran in die Knie gezwungen werden soll. Unser Gast im Studio war heute Clemens Ronnefeld, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes. Wenn jemand noch mehr Informationen möchte zur Politik gegen den Iran und zur drohenden Kriegsgefahr, dann sei ihm das Buch von Michael Lüders empfohlen. Michael Lüders ist vorhin schon erwähnt worden, der Ost- und Mittelostexperte. Und dieses Buch heißt Armageddon im Orient und ist erschienen im Verlag C.H. Beck.
Wer ihn lieber hört, kann auch das Interview, was ich mit ihm geführt habe, bei Trans-TV zuschauen. Oder er kann auch zum Beispiel bei Kein Krieg gegen Iran die Unterschriftenaktion unterstützen.
Vielen Dank noch für diesen Hinweis. Also das war unsere Sendung Maximaler Druck auf Teheran, wie der Iran in die Knie gezwungen werden soll. Sendetechnik Günter Bauer, verantwortlich für die Sendung, und am Mikrofon Harald Will. Und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch interessante Stunden mit Lora München.